Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Welche Rechte haben eigentlich Eltern, wenn sie meinen, die Schulnoten ihrer Kinder seien nicht akzeptabel? Mit welchem Recht wird der Paarland, der Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, nach einem Mann mit unrühmlicher NS-Vergangenheit benannt? Und wer gibt Arbeitgebern in Japan das Recht auf Pöms bei weiblichen Arbeitnehmerinnen zu bestehen? Das und mehr heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Willkommen. In Berlin und Brandenburg haben gestern die Schulferien begonnen. Die übrigen Bundesländer folgen jetzt peu à peu. Und passend zu den so allmählich auszuhändigenden Zeugnissen ist ein Buch erschienen, ein Ratgeber. Diese Note akzeptieren wir nicht. Welche Rechte Eltern in Schulen haben, geschrieben hat es Dr. Thomas Böhm, der am Institut für Lehrerfortbildung in Essen-Werden Schulrecht und Rechtskunde lehrt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Jahn.
Herr Böhm, ein Ratgeber, der Eltern helfen soll, sich gegen die Benotung der Lehrer zur Wehr zu setzen?
Ein Ratgeber, der Eltern helfen soll, zu verstehen, wie Noten zustande kommen und was der Unterschied ist zwischen einer berechtigten rechtlichen Kritik an Noten und einer persönlichen Unzufriedenheit, die darauf beruht, dass man vielleicht manche pädagogische Entscheidung sich anders gewünscht hätte, die aber nicht rechtlich zwingend anders ausfallen muss.
Das heißt, nach dem Erscheinen Ihres Ratgebers wird es nicht eine Klagewelle gegen Lehrer geben?
Nein, auf keinen Fall. Denn unter anderem sollen die Eltern ja gerade ein Gespür dafür bekommen, ob sie ein rechtlich relevantes Argument haben, das sie eventuell gegen eine Nichtversetzung oder eine Note vorbringen können, oder ob der Beurteilungsspielraum des Lehrers Vorrang hat.
Wie ist Ihre Einschätzung? Wehren sich Eltern heutzutage stärker als früher?
Eltern wehren sich stärker. Es gibt mehr Beschwerden, Widersprüche, Klagen. Es gibt aber auch mehr kritische Gespräche mit Lehrern. Und ich hoffe, auf diesem Wege über die Veröffentlichung dahin kommen zu können, dass die Energie, die Helikoptereltern, aber auch andere Eltern in Schule und in Kritik an Lehrern investieren, dass diese Energie in positive Richtung gelenkt wird. Das heißt also, dass die Eltern erkennen, ein Lernerfolg, ein Erziehungserfolg der Kinder lässt sich letztlich nur gemeinsam mit Lehrern und Eltern erreichen. Auf dem Rechtsweg durch eine Klage oder einen Widerspruch kann ich ja nicht den Bildungserfolg des Kindes herbeiführen, sondern der Bildungserfolg hängt davon ab, ob das Kind was lernt. Das klingt völlig banal, wird aber bei manchen Auseinandersetzungen tatsächlich nicht ausreichend in Blick genommen.
Jetzt kann man in den letzten Jahrzehnten ja feststellen, dass es ja mehr oder weniger eine Inflation von Einser-Abituren oder von guten Noten gibt. Ist das wirklich so notwendig, diese Fixierung auf die gute Note für den letztlichen Bildungserfolg eines Schülers?
Also diese starke Fixierung auf die gute Note ist einerseits ein etwas merkwürdiges Phänomen. Es passt ja auch nicht so wirklich gut zueinander, dass man auf der einen Seite sagen kann, generell haben sich Noten eher verbessert und trotzdem nehmen Konflikte um Noten zu. Das lässt sich aus meiner Sicht aber durchaus erklären. Zum einen ist es ja so, dass mir ein Abitur als solches gar nicht so viel nützt. Ganz wichtig ist, welche Durchschnittsnote habe ich, wenn ich beispielsweise studieren will. Gleichzeitig sind die Anforderungen angehoben worden für Berufszugänge, also den einen oder anderen Beruf, zu dem ich Zugang hatte mit einem Hauptschulabschluss oder einem mittleren Schulabschluss. Da wird heute eben Abitur verlangt oder Fachhochschulreife. Und ein weiterer Faktor ist, glaube ich, eine Schwierigkeit für manche Eltern und Schüler, Kritik oder negative Urteile tatsächlich zu akzeptieren, unter Umständen darin sogar einen positiven Ansatz für eine Verbesserung zu sehen.
Ist es so, dass Eltern viel stärker als früher die Autorität von Lehrern anzweifeln?
Ja, das ist auch deutlich zu merken. Das hängt einmal damit zusammen, dass generell ja staatliche Autorität häufig in Frage gestellt wird und dann damit, dass Eltern sich sehr stark auf ihr Kind konzentrieren. Dann kommt es zu so Situationen, dass ich sage, ja, wie können Sie denn mein Kind vom Unterricht ausschließen? Und ich übersehe völlig, dass der Lehrer das getan hat, um den Unterrichtsanspruch der anderen Schüler zu schützen.
In welchem Fall ist denn das Eingreifen von Eltern sinnvoll?
Man muss damit leben, dass Schulen andere Vorgaben haben als die, die man selbst sich vielleicht wünschen würde. Man muss auch damit leben, dass Lehrer Entscheidungsspielräume haben, die sie anders nutzen können. Aber man sollte immer mit einem guten Willen verstehen können, warum das so ist und es nachvollziehen können. Und wenn ich da sage, das kann ich nicht und außerdem handelt es sich nicht um eine Kleinigkeit, sondern schon um etwas Wichtigeres, dann sollte man unverzüglich das Gespräch mit den Lehrern suchen.
Wie groß im Fall der Fälle sind denn die Chancen, wenn Eltern tatsächlich einen Rechtsanwalt beauftragen und ein Gerichtsverfahren anberaumt wird?
Die Chancen sind nicht so groß, wie viele Eltern sich das vorstellen. Also es gibt ja eine bestimmte Elternschaft, die davon ausgeht, wenn ich einen Anwalt beauftrage, dann wird das schon so sein, dass die Schule, die Schulaufsicht dem Recht geben werden. Das ist in manchen Situationen so, dass da aus unterschiedlichen Gründen nachgegeben wird, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Ansonsten hilft mir der Anwalt natürlich auch nur dann, wenn ich im Recht bin.
Sagt Dr. Thomas Böhm, der am Institut für Lehrerfortbildung in Essen-Werden Schulrecht und Rechtskunde lehrt und dafür plädiert, dass es ein Miteinander und mehr Dialog zwischen Eltern und Lehrern gibt. Danke Ihnen.
Danke Ihnen, Frau Herr.
Wer, wann, welche Rechte hat, da gibt nicht nur das bürgerliche Gesetzbuch Auskunft, sondern auch der Paarland. Generationen von Jurastudenten kennen ihn vom ersten Semester an, der Kommentar zum Zivilrecht. Über 3000 Seiten dick, knapp 2,5 Kilo schwer und gespickt mit unzähligen Abkürzungen, die das Lesen nicht gerade einfach machen. Wer aber Otto Paarland war, der Mann, der dem Mammutwerk seinen Namen gab, darüber haben sich die meisten angehenden Juristen keinen Kopf gemacht. Auch der heutige SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hacke-Verdin nicht, der jetzt die Initiative Paarland umbenennen unterstützt.
Ich wusste selber, nicht während ich studiert habe und zum ersten Mal den Kommentar Paarland in der Hand hatte, wer das war. Ich habe das erst viel, viel später kennengelernt und ich glaube, ich war in guter Begleitung damals von den Ahnungslosen, die diesen Namen nicht kannten.
Viel später erst, nicht zuletzt durch die Initiative Paarland umbenennen, wurde ihm, wie auch breiten Teilen der juristischen Öffentlichkeit, bekannt, welch unrühmliche Rolle Otto Paarland während der Nazizeit gespielt hatte. Er war Präsident des Reichsprüfungsamtes und sorgte dafür, dass die künftigen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte die Rechtswissenschaften streng nach der nationalsozialistischen Doktrin lernten.
Er war aus meiner Bewertung kein glühender Nazi, kein ideologisch überzeugter, aber doch ein willfähriger Opportunist, der seine Arbeitskraft eifrig darauf verwandt hat, die völkische und autoritative Ideologie der Nazis im juristischen Ausbildungsalltag zu verankern.
Das sagt Kilian Wegener. Er ist einer der Mitbegründer der Initiative Paarland umbenennen, die sich für einen Namenswechsel des im Verlag C.H. Beck erschienenen Werkes stark macht. Junge Juristinnen und Juristen haben sich hier zusammengeschlossen, weil sie meinen, dass die Benennung des wichtigsten deutschen Zivilrechtskommentars nach Otto Paarland diesem eine unverdiente Ehre erweist. Der Verlag C.H. Beck dagegen will den bisherigen Namen beibehalten. In München, dem Sitz des Verlages, verweist man darauf, dass der Paarland mittlerweile weniger mit seinem Namensgeber verbunden wird, sondern vielmehr eine eigene Marke geworden ist. Klaus Weber, Mitglied der Geschäftsleitung von Beck, sagt:
Womit wird der Begriff Paarland assoziiert? Paarland war der BGB-Kommentar, in dem sich komprimiert das Wissen zum bürgerlichen Gesetzbuch in kondensierter Form auf hohem qualitativen Niveau befand. Und damit wird auch heute noch Paarland identifiziert.
Und schon gar nicht sei seinerzeit mit der Namensgebung eine Ehrung Otto Paarlands verbunden gewesen. Er sei nun mal der Herausgeber der ersten Auflage.
Es ist die ganz normale Werkbezeichnung, die also im Verlagswesen immer schon üblich war und auch üblich bleiben wird.
Nein, sagt Kilian Wegener. Otto Paarland, der im Übrigen inhaltlich außer einem Vorwort nichts zu dem Kommentar beigesteuert hatte, sei damals sehr bewusst die Herausgeberschaft angetragen worden.
Nach meiner Bewertung ist es allein dieser Hintergrund, diese Stellung Paarlands als hochrangiger NS-Justizpolitiker, Grand Seigneur der NS-Juristenausbildung und einer der bekanntesten Juristen im Dritten Reich, wegen der man in ihn herangetreten ist.
Die Initiative Paarland umbenennen hat mittlerweile eine Vielzahl von Unterstützern bekommen. Mehr als 2000 Einzelpersonen und 30 Organisationen haben die Petition unterzeichnet. Und auch Politiker verschiedener Parteien setzen sich mittlerweile dafür ein, hier einen deutlichen Punkt zu setzen. Ersatzlos gestrichen werden soll der Name Paarland dabei nicht, sagt Kilian Wegner.
Wir sind keine Geschichtsexorzisten, weil wir nicht glauben, dass man Geschichte auslöschen kann oder sollte. Es geht nicht um Vergessen für uns, sondern eben um Erinnern, aber Erinnern an jene, deren Schicksal wie das Otto Paarlands mit der Geschichte des Beck'schen Kurzkommentars zum BGB zusammenhängt, nur dass sie eben nicht Täter waren.
Beispielsweise Otto Liebmann. Der Berliner Verleger hatte die Tradition der Kurzkommentare überhaupt erst begründet, bevor er sich gezwungen sah, wegen der immer stärker werdenden antisemitischen Diskriminierungen seinen Verlag 1933 an Beck zu verkaufen. Oder man könnte auch der ursprünglichen Autoren des Liebmannschen Taschenkommentars gedenken. Otto Löning, James Basch und Ernst Strassmann. Nochmal Kilian Wegner.
Löning, Basch und Strassmann wurden aus ihrer Tätigkeit verdrängt und bis auf Strassmann auch ermordet. Zum Teil, weil sie als Juden verfolgt wurden, zum Teil, weil sie Demokraten waren.
Vergessen werden sollte der Name Otto Paarlands aber auf keinen Fall, mahnt der Journalist und Buchautor Christian Bomarius, der auch selbst studierter Jurist ist.
Gemeint ist, wenn wir über die Umbenennung dieses Kommentars sprechen, nicht wir streichen Paarland und setzen Liebmann oder wen auch immer, sondern wir merken uns Paarland im allernur schrecklichsten Sinne. Ja, so sollten wir ihn uns merken. Das kann man durch ein Vorwort machen, durch ein Nachwort machen. Merken sollte man sich den Namen, aber doch nicht als Name für diesen Kommentar.
Paarland umbenennen. Peggy Fiebig über die Initiative und die gleichnamige Petition. Schnelleres Studium, internationaler und mit höherem Praxisbezug. Das waren Ziele der Bologna-Reform vor 20 Jahren. Dafür wurde das zweistufige Studiensystem eingeführt mit Bachelor und Master. Doch auf den ersten Abschluss, den Bachelor-Abschluss, vertrauen viele Studierende nicht und setzen den Masterstudiengang obendrauf. Außerdem haben sie eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen wie diese Studierenden aus München.
Ich würde sagen, ein bisschen höhere Flexibilität in der Zusammenstellung der Kurse. Manchmal ist man durch diese Punktesammlerei verpflichtet, Sachen zu belegen, die man vielleicht gar nicht aus reinem Interesse belegt.
Wir haben ein Pflichtpraktikum, aber ich fand es so spannend, da dürfte mehr davon sein. Vielleicht auch einfach ein ganzes Praxissemester einführen.
Ich bin der Meinung, man könnte es verkürzen. Ich kenne Leute, die 40 Stunden arbeiten und einen Bachelor in 1,5 Jahren machen. Von dem her könnte man sehr viel Zeit einsparen.
Bologna und der Bachelor, was hat der neue Abschluss gebracht? Darum soll es morgen ausführlich gehen in unserer Sendung Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Sind Bachelor-Absolventen fürs Berufsleben gut gerüstet? Welche Karrierewege stehen ihnen offen und was sagen Unternehmer? Wer mitdiskutieren will, kann sich morgen per Telefon beteiligen oder schreibt uns auch schon heute eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und jetzt werfen wir einen Blick ins Ausland nach Chile.
Campus und Karriere. International.
In keinem anderen OECD-Land sind die sozialen Unterschiede so groß wie in Chile. Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder auf eine Privatschule. Das öffentliche Bildungssystem wird seit Jahrzehnten vernachlässigt. Grundlegende Reformen fehlen. Nun reicht es den Lehrern. Seit Anfang dieses Monats streiken sie über 80.000 im ganzen Land. Und sie wollen damit auch nicht so schnell wieder aufhören. Mehr als 1 Million Schüler sind betroffen. Das soll Druck aufbauen. Sophia Boddenberg berichtet aus der Hauptstadt Santiago de Chile.
Chiles Lehrer im Streik, rufen die Lehrer, die sich aus verschiedenen Städten des Landes zusammengefunden haben. Sie befinden sich seit dem 3. Juni auf unbestimmte Dauer im Streik. Im Morgengrauen laufen sie über die Autobahn Ruta 68 bis zum Kongressgebäude, um der Regierung ihre Forderungen vorzutragen. Über 30.000 Demonstranten haben sich dem Protestmarsch angeschlossen. Mario Aguilar ist der nationale Vertreter der Lehrergewerkschaft in Chile, die zu dem Protest aufgerufen hat.
Wir kämpfen nicht für höhere Löhne, sondern für die chilenische Bildung, für die öffentliche Bildung, die zerfällt, die verwahrlost ist.
Die Lehrer fordern neben der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und der Infrastruktur an den öffentlichen Schulen die Begleichung der historischen Schuld. Carlos Diaz, regionaler Vertreter der Lehrergewerkschaft in der Hauptstadt Santiago, erklärt, was damit gemeint ist.
Seit der Diktatur wird in Chile eine Privatisierung der Bildung vorangetrieben. Davor war die Bildung zu 90% öffentlich, aber mit dem Militärputsch und der Diktatur hat sich das geändert. In den 80er Jahren kam die Privatisierung. Mittlerweile sind nur noch 30% der Schulen öffentlich, der Rest privat. Das ist eine ideologische, politische Entscheidung, die in der Diktatur getroffen wurde. Aber die demokratischen Regierungen haben nichts daran geändert. Das ist die große Schuld der chilenischen Demokratie gegenüber der öffentlichen Bildung und den armen Kindern unseres Landes.
Eine der emblematischsten öffentlichen Schulen in Chile ist das Liceo de Aplicación im Zentrum der Hauptstadt Santiago. Schüler und Lehrer protestieren und streiken hier immer wieder für ihre Rechte. Heute ist es still auf dem Schulhof. Ein paar Schüler sind aber trotz des Streiks gekommen und spielen Tischtennis. Die Schule ist für sie wie ein zweites Zuhause. Einer von ihnen ist Franco Rojas. Er ist 16 Jahre alt, hat dunkle, gewellte Haare und trägt ein Nasenpiercing. Er ist Präsident der Schülervertretung.
Wir unterstützen den Lehrerstreik, weil sie sich für die öffentliche Bildung einsetzen. Wir teilen die gleichen Forderungen. Das sind keine neuen Probleme, sondern sie stauen sich seit Jahren an. Die Mängel im System verhindern einen Dialog im Klassenraum. Den Lehrern fehlt es an Material, um didaktisch zu arbeiten. Und wir haben Infrastrukturprobleme. In manche Klassenräume regnet es rein.
Draußen vor dem Schuleingang raucht Alexis Silva eine Zigarette. Er ist 31 Jahre alt, trägt eine Brille, seine langen Haare fallen ihm auf die Schultern. Er ist Englischlehrer am Liceo de Aplicación.
Wir haben eine hohe Arbeitsbelastung und kaum Zeit, die Klassen vorzubereiten und die Klassenarbeiten zu korrigieren. Das widerspricht einer qualitativen Bildung. Die Schüler, die hier zur Schule gehen, kommen aus sozial schwachen Verhältnissen. Wir Lehrer sind für sie eine Art Familienersatz.
Während einige Lehrer in der Schule das weitere Vorgehen besprechen, nutzen andere die Gelegenheit, um an öffentlichen Plätzen und Universitäten über den Lehrerstreik zu informieren. So auch Christian Pailamilla. Er ist 26 Jahre alt und Lehrer für Geschichte. Ein Grund für den Streik der Lehrer ist eine geplante Reform des Lehrplans, die Sport, Kunst und Geschichte von Pflichtfächern in Wahlfächer verwandeln soll.
Die Maßnahmen der Regierung verschlechtern weiter die Arbeitsbedingungen der Lehrer und die Wissensvermittlung an die Schüler. Geschichte aus dem Lehrplan zu nehmen, ausgerechnet in den Jahren, in denen der Militärputsch und die Diktatur behandelt wird, zeugt nicht von einem Bildungssystem, das kritisches Hinterfragen fördert. Die Schüler müssen aber lernen, kritisch über Totalitarismus und Faschismus nachzudenken, damit sich das in unserem Land nicht wiederholt.
Die Bildungsministerin Marcela Cubillos lehnt den Streik der Lehrer ab. Nach dem Protestmarsch sagte sie zur Presse:
Wichtiger ist, dass die Kinder in den Unterricht zurückkehren. Wir können die öffentliche Bildung nicht verbessern, wenn es keinen Unterricht gibt.
Nach über 2 Wochen Streik hat sich die Ministerin bereit erklärt, sich mit den Lehrern an den Verhandlungstisch zu setzen. Aber solange es keine konkreten Maßnahmen von der Regierung gibt, wollen die Lehrer weiter streiken.
In Deutschland könnte man sich das kaum vorstellen, außer vielleicht in der Modebranche, dass weibliche Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz hochhackige Schuhe tragen müssen, nicht dürfen. In vielen japanischen Unternehmen gibt es aber genau diesen Zwang. Dagegen gibt es Widerstand. Zehntausende Frauen unterstützen eine entsprechende Petition. Dieser Aufstand kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern ist Indiz für einen nationalen Trend, sich gegen Schikanen am Arbeitsplatz zu wehren, für Japan ziemlich untypisch. Das japanische Parlament hat sogar Ende Mai ein Gesetz Gesetz gegen Machtmissbrauch in Unternehmen verabschiedet auf Druck hin. Das allerdings reicht vielen noch nicht aus. Martin Fritz in Tokio.
Jedes Jahr ab Juni wählen Japans Unternehmen aus den Studenten, die im Winter die Universität abschließen, ihren Nachwuchs aus. Für die Vorstellungsgespräche verlangen sie eine einheitliche Bewerbungskleidung in Schwarz, den sogenannten Recruit Suit. Für Männer sind das Anzug und Krawatte, für Frauen Rock bis zum Knie, Blazer, weiße Bluse und Pumps mit breitem, halbhohen Absatz. Gegen eine solche strenge geschlechtsspezifische Kleiderordnung, die sich im späteren Berufsleben häufig fortsetzt, mehrt sich jetzt der Widerstand. Zehntausende Frauen versammelten sich auf Twitter hinter dem Hashtag #Q2. Der Begriff spielt auf die westliche MeToo-Bewegung an und bedeutet auf Japanisch sowohl Schuhe als auch Schmerz. Den Protest gegen den Zwang für Frauen bei der Arbeit Pumps zu tragen, startete die Schauspielerin Yumi Ishikawa. Viele Frauen haben erst durch diese Kampagne gemerkt, dass sie durch die Vorschrift dazu gezwungen werden, Schmerzen zu ertragen. Viele haben mir auch gesagt, sie hätten sich von vornherein gegen bestimmte Berufe entschieden, weil sie dabei hochhackige Schuhe tragen müssten. Die 32-Jährige forderte in einer Online-Petition ein Gesetz gegen den Stöckelschuhzwang. Inzwischen haben fast 30.000 unterschrieben. Doch der zuständige Arbeitsminister lehnte ein Verbot ab. Bei manchen Jobs seien Hackenschuhe notwendig und angemessen, meinte der 68-jährige Politiker. Das dürfte die Sichtweise vieler alter Japaner sein. Nach dem Krieg bestimmte die Office Lady das Bild der erwerbstätigen Japanerin. Im Büro servierte sie Tee und kopierte Akten. Erst in den 80er Jahren tauchten Karrierefrauen auf. Aber selbst sie spüren die Verpflichtung, sich bei der Arbeit hübsch zu machen, mit Make-up, femininer Kleidung und eben Pumps. Dagegen wendet sich die Protestführerin Ishikawa. Viele Leute müssen erst einmal verstehen, dass es sich dabei um eine Art der Diskriminierung handelt. Es ist sehr wichtig für uns Frauen zu erkennen, dass wir nicht fair behandelt werden und dass wir uns darüber ärgern müssen. Das starke Echo auf ihre Aktion spiegelt ein generelles neues Selbstbewusstsein der Arbeitnehmer in Japan wider, sich das sogenannte Power Harassment, kurz Power Hara, von Arbeitgebern und Vorgesetzten nicht mehr gefallen zu lassen. Die Zahl der förmlichen Beschwerden von Arbeitnehmern über ungerechte und schlechte Behandlung stieg binnen 10 Jahren um das Dreifache auf 72.000. Öffentliche Behörden schüren das Bewusstsein für Power Hara, also für Machtmissbrauch im Büro, über YouTube-Videos mit nachgestellten Schikane-Szenen. Das ist auch Ihre Arbeit, schimpft der Vorgesetzte laut. Wenn Sie das nicht machen, was ist Ihre Erklärung dafür? Die Rebellion der Arbeitnehmer hat 2 Hauptgründe. Erstens betrachten jüngere Japaner ihr Unternehmen nicht mehr als ihre Familie. Früher durfte ein Vorgesetzter seine Untergebenen behandeln wie der strenge Vater seine Kinder. Das wird nicht mehr akzeptiert. Zweitens haben sich die Machtverhältnisse geändert. Wegen der alternden und schrumpfenden Bevölkerung herrscht in Japan inzwischen ein großer Mangel an Arbeitskräften. Wollen die Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht verlieren, müssen sie sie besser behandeln. Daher holen sich jene Firmen, die in den Vorwurf von Power Hara geraten, Berater ins Haus, die den Führungsstil ihrer Vorgesetzten verbessern, etwa anhand von Schulungsvideos wie diesem. Es ist die Aufgabe eines Vorgesetzten, Untergebene im Gespräch auszubilden, ihnen die Regeln beizubringen und die Organisation zu stärken. Aber solche Gespräche sollten das Selbstvertrauen der Untergebenen nicht untergraben. Die Regierung verstärkt diesen Trend mit ihren Arbeitsstilreformen. Im April wurde die Zahl der Überstunden begrenzt und eine gesetzliche Urlaubsverpflichtung eingeführt und Ende Mai ein Gesetz gegen Schikanen von Vorgesetzten verschärft. Die Arbeitswelt soll angenehmer und erträglicher werden, sodass mehr Frauen arbeiten gehen, von jungen Müttern bis zu älteren Hausfrauen mit erwachsenen Kindern. Das wiederum soll den Personalmangel lindern. Daher stehen die Chancen gut, dass auch der Dresscode für Frauen in Zukunft erleichtert wird.
Das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn heute. Gleich übernehmen hier die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Sie nehmen die Taxi-Graphic-Novel von Frank Schmolke in den Blick und würdigen den französischen DJ Zdar.